Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Ja, das ist zurzeit im Fernsehen.
Jedes kleine Ereignis hat Auswirkungen auf die ganze Welt.
Unter 24H, jerusalem.tv.
Aber schön, dass Sie bei uns eingeschaltet haben, beim Radio 1 Medienmagazin. Sie hören das Medienmagazin in der Ausgabe vom 12. April 2014, wie gesagt seit 6 Uhr bis wieder 6 Uhr, dann auf Arte und im bayerischen Fernsehen 24 Stunden Jerusalem, das hatten wir ja in der letzten Woche hier angekündigt, das können Sie dann im Podcast nachhören. Aktuell dann in dieser Sendung die ARD-Intendantinnen und Intendanten, die takten wieder, aber das machen sie regelmäßig, auch wieder zum Jugendkanal, da werden Sie gleich Neues hören, dann auch zur Tagesschau. Gab es eine Frage in der Pressekonferenz. Aber am wichtigsten ist, glaube ich, was ist aus dem Bundesverfassungsgerichtsurteil für die ARD rausgekommen? Denn es war ja eigentlich eine ZDF-Entscheidung. Da wurde ja der ZDF-Staatsvertrag überprüft und die Gremien und der Politik und Staatseinfluss. Aber naja gut, da werden wir auch gleich abgedatet werden. Dann gibt es eine EuGH-Entscheidung in dieser Woche. Netzneutralität und Vorratsdatenspeicherung, die Netzpolitik. Politik rutscht also wieder auf die Agenda. Dazu hören wir Interessantes von Daniel Buß. Und ich habe dann noch einen Menschen von der ARD dann nachher an der Strippe, der uns erzählen wird, was denn auch die ARD tatsächlich sich ausgedacht hat, wie man als Forscher und als Wissenschaftler möglicherweise stärker und einheitlicher an die Archive kommt. Und das natürlich wie immer in diesem Falle natürlich auch vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft. Ja, was ganz Neues von den Intendantinnen und Intendanten, aber eigentlich für uns Beitragszahler kaum von Beachtung, weil es läuft dann eben so, wie es läuft. Die ARD-Geschäftsführung liegt zum ersten Mal ein drittes Jahr beim Norddeutschen Rundfunk, sonst machen die ARD-Anstalten immer untereinander nur 2 Jahre. Das ist zumindest der Regelfall. Damit bleibt auch Lutz Marmor, der ARD-Vorsitzende, auch in dem dritten Jahr. Dr. Susanne Pfarb wird neue ARD-Generalsekretärin, auch nicht so überraschend, weil das schon länger bekannt ist, aber sie tritt nun am 1. Januar 2015 ihr Amt an. Tina Hassel übernimmt die Chefredaktion des ARD Hauptstadtstudios. Uli Deppendorf gibt diesen Platz auf und ja, dann rückt auch mal eine Frau an die Spitze des ARD Hauptstadtstudios. Auch nicht schlecht. Dann gibt es eine stärkere Kooperation mit dem Auslandssender Deutsche Welle. ARD, ZDF und DLR haben sich darauf verständigt und Jörg Schönenborn übernimmt die Koordination Fernsehfilm in der ARD. Das sind so Themen gewesen, die die Intendantinnen und Intendanten der ARD in dieser Woche beschäftigt haben. Aber auch, und das wurde dann in der Pressekonferenz nachgefragt, zum Jugendkanal. Sie erinnern sich, die Ministerpräsidenten hatten ja auf ihrer letzten Tagung nicht einigen können, das Papier von ARD und ZDF anzunehmen. Da gäbe es immer noch so ein bisschen Beratungsbedarf. Besonders hervorgehoben hat sich Horst Seehofer, Ministerpräsident aus Bayern. Und man hat auch dem ZDF ein bisschen unterstellt, dass sie so nicht die Power haben, dieses Projekt voranzutreiben. Aber all das dementierte der ARD-Vorsitzende Lutz Marmor in der Pressekonferenz.
Wir haben uns nochmal darüber auch unterhalten, aber da gibt es eigentlich nichts Neues. Die ARD steht geschlossen hinter diesem Projekt. Es ist so, auch die Gremienvorsitzenden waren ja auch dabei. Auch sie alle unterstützen einheitlich dieses Projekt. Wir nehmen den Auftrag der Ministerpräsidentin und Ministerpräsidenten ernst. Der ist ja klar formuliert. Bitte beantwortet diese Fragen. Diese Fragen werden wir beantworten. Wir hatten ja auch Gelegenheit, mit Herrn Seehofer zu sprechen. Und ich habe einen etwas anderen Eindruck, als Sie ihn jetzt eben hier formuliert haben. Also insofern werden wir die Fragen beantworten. Und wir werden noch mal etwas liefern, dass das Ganze vielleicht noch etwas, wie soll ich es nennen, sinnlich erfassbarer macht. Man kann ja immer viel auf Papier schreiben, das hat aber auch seine Grenzen. Hier geht es ja immerhin um ein trimediales Konzept, das Sie schlecht mit Papier lebendig machen können. Also wir haben uns überlegt, mal so etwas wie eine Art Piloten oder so zu machen und damit hoffen wir dann auch, diejenigen überzeugen zu können. Ich erlebe das ZDF anders. Bei jeder Gelegenheit, bei der ich Thomas Bellot treffe, sagt er, ja, wir wollen das, ich stehe fest zu diesem Projekt und das nehme ich ernst und weiß nicht, man kann immer irgendwie spekulieren, wer was wie sagt. Also wir stehen eigentlich fest geschlossen zu diesem Projekt. Wir brauchen dafür Geduld. Geduld hat vielleicht nicht jeder, aber die muss man manchmal haben in der Medienpolitik.
Aber auch Geduld im eigenen Hause, denn die Tagesschau, die übt ja schon seit langem im neuen Studio und es gab Probleme, wenn ich richtig informiert bin, mit der Software. Aber plötzlich fand man dieser Tage auf YouTube folgenden Zusammenschnitt alter Tagesschauen.
Guten Abend, meine Damen und Herren.
Nach Auffassung politischer Beobachter
ist die Tagesschau
ein alter Hut.
Und
überhaupt nicht
mehr zeitgemäß.
Das soll sich ändern.
Mit umfangreichen Reformen
und einer ersten Reaktion
von Ulrich Wickert.
Das machte nicht nur mich stutzig, sondern auch einige Kolleginnen und Kollegen. Denn umsonst stellt man sowas nicht rein. Ist da möglicherweise in Hamburg jetzt das neue Studio endlich fertig? Und getraut hat sich der Kollege von dpa, die Frage zu stellen.
Ja, ich bin Bernhard Lohheide von dpa. Ich habe eine Frage an Herrn Marmor. Ich habe gestern so einen Clip gesehen, die Tagesschau, ein alter Hut. Können Sie dazu was sagen? Was für Veränderungen planen Sie? Wird die Tagesschau künftig moderiert?
Ja, danke für die Nachfrage. Also, das ist ja nichts Neues. Sie wissen ja, das Tagesschau-Studio wird erneuert. Das ist sozusagen der Hauptkern der Nachricht. Wir werden nicht die Form der Sendung verändern. Die wird weiterhin nicht moderiert werden. Die Tagesschau ist erfolgreich, weil sie so ist, wie sie ist. Aber sie bedarf der Erneuerung auch rein technisch, auch mit einer anderen Bildsprache. Das ist bekannt. Und so viel kann ich jetzt sagen. Wir sind jetzt derzeit im parallelen Probebetrieb. Ich habe schon eine Idee, wann es vielleicht losgehen könnte, aber ich möchte das jetzt auch nicht sagen, weil wir die Kolleginnen und Kollegen dann unter Druck setzen würden. Wir werden dann auf Sendung gehen, wenn das richtig perfekt sitzt. Und dann werden Sie einfach optisch ein bisschen eine neue Anmutung bei der Tagesschau und bei den Tagesthemen haben aus dem neuen Studio. Einfach zeitgemäße Nachrichten. Aber der Kern, das war der Hintergrund Ihrer Frage, der Kern, klare, nüchterne, kompetente Nachrichten, das wird bleiben, das werden wir auch nicht verändern.
Ja, und ich bin verabredet nächste Woche, Ostersamstag, mit Dr. Kai Gnifke. Er ist der erste Chefredakteur aktuell, ARD aktuell. Und dann wird er mir sagen, wann es losgeht. Hoffe ich jedenfalls. Dann sei noch nachzutragen, dass die ARD-Intendantinnen und Intendanten parallel zu den Gremienvorsitzenden der einzelnen Rundfunkräte getagt haben. Die haben sich natürlich mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 25. März beschäftigt und stellten sich, wie hier Uwe Grund, der Vorsitzende der Gremienkonferenz, folgende Frage.
Was bedeutet denn dieses Urteil außerhalb der Entscheidung für das ZDF nun für die Gremien der ARD und der Landesrundfunkanstalten? Wir sagen deshalb, dass das Thema Staatsferne und die kritischen Feststellungen und die neuen Festlegungen des Bundesverfassungsgerichtes die ARD-Gremien deutlich weniger treffen als die ZDF-Gremien. Das hat damit zu tun, dass schon jetzt gegenwärtig die Vorgaben, die neuen Vorgaben des Verfassungsgerichtes, also nur maximal ein Drittel der Vertreter in den Gremien dürfen staatsnah sein. Diese Ziele werden von 2/3 der Gremien jetzt schon erfüllt oder deutlich unterschritten, sogar diese Grenze. Bei 3 Rundfunkräten kann es sein, dass es Nachbesserungsbedarf gibt. Ich sage das mit möglicherweise, weil man es genau anschauen muss. Das hat eben auch damit zu tun, dass nun die Frage steht, welche Vertreter von kommunalen Einrichtungen sind denn nun Staatsvertreter oder nicht. Das ist so leicht ohne weiteres gar nicht zu beantworten. Wir schauen uns das genau an. Interessanter noch als diese Frage für uns sind die Hinweise, die das Verfassungsgericht mit ihrer Entscheidung gegeben haben zur eigenen Organisation und vor allem zur Binnenpluralität der Gremien. Da gibt es ja viele wichtige Anmerkungen und da glauben wir, stellen wir fest, dass das, was in den Landesrundfunkgesetzen bereits enthalten ist oder von den Gremien in eigener Verantwortung praktiziert wird, im Grunde genommen schon ja, so etwas wie Best Practice Beispiele darstellen können, wie man die Verfassungsgerichtsnormen in der Praxis umsetzt. Also es gibt eigenständige Entsendungsrechte der Organisationen, Einrichtungen, Kirchen, die nicht durch Staat beeinflusst werden können. Wir haben festzustellen, dass es Weisungsunabhängigkeit jetzt bereits überall gibt, dass die Betroffenen nur aus wichtigem Grund abberufen werden können, dass es Inkompatibilitätsvorschriften gibt, Gleichstellungsnormen errichtet worden sind und dass wir auch viel für das Transparenz getan haben. Wir haben uns vorgenommen, nun im Detail diese Diskussion fortzusetzen und sehen auf der einen Seite den Gestaltungsspielraum der Gesetzgeber. Wir rechnen auch damit, dass die Gesetzgeber, also die Länder, aber möglicherweise auch in einem Bundesstaatsvertrag vielleicht doch einheitlichere Normen für die Besetzung der Gremien organisiert. Es gibt jedenfalls Andeutungen, die in diese Richtung gehen. Und dessen ungeachtet wollen wir jetzt, jedes Land natürlich für sich, jede Rundfunkanstalt für sich, prüfen, welchen eigenen Gestaltungsspielraum wollen wir nutzen, um jetzt schon möglichst zügig daran zu gehen, dass wir in einer Art Selbstprüfung feststellen, was können wir in unserer eigenen Arbeit und Verantwortung in Richtung dieser neuen Normen des Gerichtes noch unternehmen. Das wollen wir jetzt tun. Wir haben uns vorgenommen, die Debatte am 30.04. in einem internen Workshop mit breiterer Beteiligung der Rundfunkgremien fortzusetzen und uns dann in diese Richtung zu sortieren.
Soweit Uwe Grund, der Vorsitzende aller Vorsitzenden der Gremien bei allen Landesrundfunkanstalten halt. Das ist jetzt ein bisschen witzig gleich. Der nächste Titel ist von Beck. Blue Moon kann ich schon mal ankündigen. Nicht geplant und ich weiß auch nicht, wie manchmal so die Zufälle spielen, weil es gibt jetzt nämlich ein Interview mit Kurt Beck. Er ist der ZDF-Verwaltungsratschef, war ehemaliger Ministerpräsident aus Rheinland-Pfalz und auch er war der Kläger vor dem Bundesverfassungsgericht. Und Werner Lange konnte ihn abgreifen nach einem Termin in Leipzig, als er sich dort der Öffentlichkeit stellte, auch zum Thema Bundesverfassungsgerichtsurteil, dass man die Politik und die staatlichen Vertreter aus den Gremien etwas reduziert. Wir haben es eben gehört, nur noch auf ein Drittel. Und Werner Lange fragte ihn, wie er denn das Urteil aufgenommen hätte, als jemand, der ja auch geklagt hat.
Ich finde, dass Karlsruhe sehr klug entschieden hat, was die Präsenz der Politik in den öffentlich-rechtlichen Gremien angeht. Denn es ist auf der einen Seite wichtig, dass die Politik einen Teil der Verantwortung auch in den Gremien mit übernimmt. Aber dass sie eben nicht dominiert, dass sie nicht, wie jetzt das Verfassungsgericht gesagt hat, mit mehr als einem Drittel der Mitglieder der Gremien vertreten ist. Und es ist jetzt so weit gefasst, dass eben auch diejenigen, die Politik ja unmittelbar sind, aber von dort eben mit inspiriert und geleitet werden, unter dieses Drittel zählen. Ich finde ein hervorragendes Urteil in all seinen Elementen, gerade auch dort, wo es um die Garantie der Entwicklung des öffentlich-rechtlichen Fernsehens und Hörfunks geht.
Es ist häufig beim Bundesverfassungsgericht so, dass sie sich auf Seiten der öffentlich-rechtlichen Anstalten gestellt haben. Auch in diesem Urteil ist das wieder so. Und man merkt, gegenüber der Politik gibt es vom Bundesverfassungsgericht eine relativ große Skepsis. Woran liegt das?
Ich glaube, das ist eine wirklich zutreffende Auslegung des Bundesverfassungsgerichts dessen, was wir unter öffentlich-rechtlichem Fernsehen und Hörfunk und auch den digitalen Angeboten verstehen. Denn die Politik muss den Rahmen setzen, muss die Voraussetzungen schaffen, Stichwort Beiträge etc., um öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu ermöglichen. Aber sie darf eben nicht die Gesamtgesellschaft darstellen wollen, sondern die gesellschaftlichen Gruppen müssen in den Aufsichtsgremien dominierend sein, diejenigen, die nicht politiknah sind.
Trotzdem, ganz zum Schluss des Urteils, hat der Vorsitzende darauf hingewiesen, dass bis zum 30. Juni 2015 die Politik Zeit hat, sich etwas einfallen zu lassen, wie man die Politik eben in den Gremien begrenzt. Wenn nicht, würde das Bundesverfassungsgericht selbst aktiv werden.
Das ist auch in Ordnung, dass da ein Rahmen gesetzt ist. Der ist in der Tat relativ knapp, wenn man weiß, dass 16 Länder verhandeln müssen, dass 16 Landtage befasst werden müssen. Aber es ist nicht so, dass wir sozusagen hier ein Feld völlig neu bestellen müssen. Wir haben damals nach der Causa Brenda, die ja die Auseinandersetzungsgrundlage ist dafür, dass Rheinland-Pfalz und später auch Hamburg nach Karlsruhe gegangen sind, wir haben die Regelung miteinander gefunden, zu sagen, da gibt es Möglichkeiten. Wir haben ein Eckpunktepapier vereinbart, auch über Parteigrenzen hinweg, das leider an der Mehrheit der CDU-CSU-Länder gescheitert ist, aber durchaus über Parteigrenzen hinweg schon verhandelt war. Also man kann auf etwas aufbauen, das ist nicht unmöglich, diese Fristen einzuhalten. Und ich finde den Druck ganz gut.
Was würde denn passieren, wenn, es gab auch von einzelnen Fernsehratsmitgliedern die Idee, dann soll Karlsruhe doch urteilen, wir tun einfach nichts. Was würde denn passieren, wenn die Politik das nicht schaffen würde?
Ich halte das für undenkbar, denn es ist eine Frage des Respekts von Verfassungsorganen untereinander, dass wenn das Verfassungsgericht gesagt hat, in diesem Zeitraum ist eine Entscheidung in die Richtung zu fällen, dann werden die Parlamente auf Landesebene das auch tun, die Landesregierung das vorbereiten. Also es wäre ja geradezu ein Verfassungsbruch ganz besondere Ausprägung, wenn man jetzt sagen würde, dann handeln wir nicht, dann lassen wir ein Gericht handeln. Die Gewählten sind schon in der Verantwortung, rechtliche Regelungen zu schaffen.
Wenn Sie daran denken, wie Sie mit dem ZDF verbunden sind, wie geht das jetzt weiter? Die Länder, Ihre Nachfolgerin Frau Dreyer wird sicherlich die Fäden in den Händen haben sozusagen. Welches Know-how fließt wohin?
Also wenn man klug ist, das ist in der Vergangenheit immer so gewesen, wird man natürlich die Sender nicht völlig außen vor lassen, sondern ihre fachliche und rechtliche Kompetenz nutzen. Aber es ist jetzt die Politik am Zuge, ganz eindeutig. Und deshalb sind die Länder aufgefordert und unter Federführung von Rheinland-Pfalz und Sachsen diesen Weg vorzubereiten und dann eben möglichst zügig einen Staatsvertrag auf den Tisch zu legen. Ich halte das für absolut möglich.
Vielen Dank.
Gerne. Das war der ehemalige Ministerpräsident Rheinland-Pfalz, Kurt Beck, und ZDF-Verwaltungsratschef und Kläger beim Bundesverfassungsgericht.
Mit seiner Band The Attractions kam er in die Rock'n'Roll Hall of Fame. Mit den Roots legte er im letzten Jahr ein Wahnsinnsalbum hin. Für Stars wie Johnny Cash oder die Pogues schrieb und produzierte er großartige Songs. Well, I had a little feeling to have a big night. Jetzt kommt er mit einer neuen Band. Und wird sie total umhauen. Wetten? Elvis Costello live. Am 9. Oktober im Admiralspalast. Mehr Infos auf radio1.de. Elvis Costello, der Mann mit der Brille und der Stimme. Elvis Costello. Radio 1. I want you. Für einer, für alle und alle für einen. Und natürlich nur für Erwachsene.
Radio 1 Medienmagazin. Mit Jörg Wagner.
Und jetzt ist er hier, der Beck Blue Moon. Schleichwerbung für Kurt Beck und für die Kollegen von Fritz mit ihrer Sendung Blue Moon. Und jetzt begeben wir uns hier bei Radio 1 für ein paar Minuten ins Neuland. Stichwort Netzpolitik. Das EU-Parlament hat neulich klar für den Schutz der Netzneutralität gestimmt. Es will den Telekommunikationskonzernen damit Einhalt verordnen, wenn sie einzelne Datenpakete gegen Zuschläge sozusagen auf Überholspuren lenken wollen. Anfang dieser Woche kam dann das Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur Vorratsdatenspeicherung und ungültig. Und dann ist noch von 18 Millionen digitalen Identitäten die Rede, die Hacker irgendwo im Netz erbeutet haben sollen. Für Netzpolitiker sind das zweifellos goldene Zeiten. Wie gut, dass der Bundestag vor ein paar Wochen Anfang Februar einen eigenen Ausschuss für dieses weite Feld eingeführt hat. Über das spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Daniel Buß. Daniel, der Ausschuss Digitale Agenda ist ja so etwas wie eine Punktlandung. Der hat jetzt richtig viel zu tun, oder?
Ja, also Themen haben Netzpolitiker dieser Tage ja tatsächlich genug. Vorgestern haben sie sich auch in einer Sondersitzung auf den aktuellen Stand bringen lassen, etwa wie die Bundesregierung die Entscheidungen des EU-Parlaments zur Netzneutralität versteht und wie es mit der Vorratsdatenspeicherung weitergehen könnte, wenn überhaupt. Ein Bericht waren das, ein paar Rückfragen der Abgeordneten, aber auch nichts Neues und auch keine Entscheidung. Denn das Problem ist ja auch, die Musik spielt eigentlich auf internationaler Ebene, auf europäischer Ebene. Und dann hat sich der Bundestag zwar seinen eigenen Digitalausschuss verpasst, was ihm aber fehlt, ist echte Verantwortung für seine Themen.
Aber was ist mit der sogenannten digitalen Agenda, um die es hier gehen soll?
Ja, das fragen sich auch viele Abgeordnete. Und die Sache ist ja so, also Netzpolitik ist in der Bundesregierung kein eigenes Ressort, sondern auf mehrere Ministerien verteilt. Also um den Datenschutz kümmert sich das Innen, um die Spielregeln beim Datentransport, das Wirtschaftsministerium. Und für das Verlegen von neuen Datenleitungen wurde ja das Verkehrsministerium quasi gepimpt. Das ist seit diesem Jahr
Datenautobahn.
Genau, die digitale Infrastruktur, dafür ist CSU-Minister Dobrindt jetzt auch zuständig. Und die Federführung in den Ausschüssen des Bundestags liegt wiederum analog in den klassischen Ausschüssen, also für Inneres, Wirtschaft und Verkehr. Und das wurmt natürlich die Abgeordneten, die einerseits lange für ihren Internetausschuss gekämpft haben und jetzt andererseits sehen, es gibt ihn, aber er ist mehr ein Debattierclub, denn ein Entscheidungsgremium. Hören wir dazu mal Konstantin von Notz von den Grünen.
Ja, hören wir ihn?
Also ich höre noch nicht. Okay. Wir haben leider keine Töne parat.
Aber du weißt, was er gesagt hat?
Weil ich weiß, was er gesagt hat. Nämlich, ich habe ihn gefragt, wie er das so findet. Er sagt, dass der Bundestag da letztlich tatsächlich etwas verschenkt. Also Netzpolitik würde auf der Stelle treten. Und er sagt, das ist tatsächlich eine echte Schwäche des Deutschen Bundestags.
Das ist aber zugegebenermaßen ziemlich kurios.
Ja, das finde ich auch. Also ich habe auch den Vorsitzenden gefragt. Der Kollege kommt aus der Uckermark, Jens Köppen. Und der findet das völlig in Ordnung und überhaupt nicht abwertend, sondern richtig, weil die Sache müsse erstmal auf die Schiene gesetzt werden und ins Laufen kommen. Und erst wenn man die Arbeit richtig gut mache, dann werde man auch Kompetenz bekommen. Und er blickt da tatsächlich so ein bisschen vage erst auf die nächste Legislaturperiode, was die Netzpolitiker der Opposition natürlich überhaupt nicht freut.
Aber eigentlich ist ja der große Traum der Netzpolitik ein eigenes Ressort, sowas wie ein Internetministerium mit einem Internetminister.
Ja, oder sowas wie ein Staatssekretär im Kanzleramt zumindest, im Fach Kultur und Medien, da kennen wir das, da funktioniert das auch, aber eben auch nur, weil diese Struktur sich nicht durch den Bundestag allein zieht, sondern auch auf der Regierungsbank, also im Kabinettstisch und das tatsächlich auch eigene Ressourcen hat. Also da liegt auch Geld beim Staatsminister, das ist hier beim Digitalen eben total in die Ministerien weiter verteilt.
Aber ich finde das immer noch ziemlich irritierend, da hat also der Bundestag einen Internetausschuss und da werden gerade die Regeln für den Umgang mit dem Netz wesentlich entschieden und die Fachpolitiker werden allenfalls um ihre Meinung gebeten, nicht mehr. Das hatten wir doch vor ein paar Jahren schon mal mit dem Enquete-Ausschuss Internet und digitale Gesellschaft, oder? Das wurde dann schon mal live gestreamt, man konnte sich da informieren, aber was ist passiert?
Naja, genau. Das war in der Enquete, waren sich die Abgeordneten sogar fraktionsübergreifend einig, dass man mehr Öffentlichkeit braucht. Also Stichwort Transparenz. Die Enquete hatte öffentlich getagt, nicht hinter verschlossenen Türen, wie jetzt alle Ausschüsse des Deutschen Bundestags. Also das Parlament ist zwar gläsern im großen Plenum, aber in den Nebenräumen, wenn tatsächlich gearbeitet wird, da hat die Öffentlichkeit irgendwie wenig zu suchen. Und auch Konstantin von Notz, den ich dazu gefragt habe, der sagt auch, also eigentlich wäre es ja gut, wenn man schon einen neuen Ausschuss mal einrichtet, dass man den auch so auf die Schiene setzt, dass das so ein Laborausschuss ist. Also dass das Publikum reinschauen kann, also wir Wähler da reinschauen können und erleben können, wie das Ganze am Ende auch in der praktischen Arbeit funktioniert. Aber das wird von der Großen Koalition tatsächlich weiterhin blockiert.
Das kennt man eigentlich nur von der CDU eigentlich, oder sie ist dafür bekannt, sagen wir mal. Sie wehrt sich ja seit Jahren vehement dagegen, Ausschüsse konsequent zu öffnen.
Ja, das ist so. Also auch selbst Bundestagspräsident Lammert ist da so auf der Linie. Volker Kauder ist derjenige, der das richtig genau so haben möchte. Da ist so der Begriff immer, auch Parlamentarier brauchen sowas wie einen Rückzugsraum von der Öffentlichkeit. Einfach, weil ich finde, da kann man auch ein bisschen was für haben zumindest. Natürlich funktionieren Politiker anders, wenn da ein Rotlicht an ist, wenn da eine Kamera drauf gerichtet ist, wenn die Öffentlichkeit rein und rausgehen kann. Das ist klar. Auf der anderen Seite geht es ja darum, nicht so eine Hinterzimmermentalität zu haben. Dieselbe Diskussion übrigens führt auch der Sportausschuss. Da haben sich die Grünen und die Linken, wenn es zum Thema Sportförderung, Medaillenwahnsinn, Olympia geht, Anti-Doping-Gesetzgebung, auch da wollten Grüne und Linke ein offenes Haus haben. Und das hat wie bei der digitalen Agenda auch nicht geklappt. Und auch Jens Köppen, den ich dazu gefragt habe, der sagt ganz klar, Rückzugsgebiet. Es soll zumindest aber eine Teilöffnung geben, also sporadisch. Und tatsächlich am 7. Mai, sagte mir Köppen, soll der Ausschuss digital digitale Agenda einmal öffentlich zugänglich sein. Dann ist nämlich eine Anhörung geplant zur Netzneutralität. Das wird gestreamt dann im Internet, da können wir zuschauen. Entschieden wird da auch nichts. Und übrigens parallel kommen die Internetfans, sage ich jetzt mal, in Berlin hier zur Republika, zu diesem Festival zusammen. Und da geistert schon durch Twitter, dass es sowas wie ein Public Viewing dann auch der sogenannten Netzgemeinde geben wird.
Wenn nicht wieder alles irgendwie gehackt wird oder Open Source-mäßig aufgebrochen wird. Ich bedanke mich bei Daniel Buß, zugeschaltet in die Medienstadt bei uns im Medienmagazin. Wir haben über die Netzpolitik-Agenda dieser Woche gesprochen und leider sind die Originaltöne etwas im Nirvana verschwunden. Aber ich glaube,
die liefern wir doch einfach im Podcast nach.
So machen wir es. Dankeschön. Tschüss.
Ciao, ciao.
So, da hatte ich doch die Led Zeppelin Dire Makers abgewürgt. Tut mir ein bisschen leid. Das lag daran, weil jetzt schon in der Leitung in Hamburg Hans-Georg Stülp wartet, liebe Radio 1 Medienmagazin Beitragszahler. Ich betone das deswegen, weil natürlich, wenn man Beiträge zahlt, möchte man auch wissen, was damit passiert. Und in dem Fall kann ich Ihnen sagen, dass die ARD-Intendanten und Intendantinnen etwas Neues beschlossen haben und dazu schalte ich jetzt einfach mal meinen Gast hinein. Hans-Georg Stülp, Sie sind für Sonderprojekte der ARD zuständig. Ist das korrekt umschrieben?
Ja, das kann man so sagen. Wir haben ja, guten Tag, Herr Wagner, wir haben in diesem Jahr und im nächsten Jahr auch noch die Federführung für die ARD im NDR. Herr Marmor ist ja ARD-Vorsitzender. Und das spielt sich natürlich in die unteren Ränge sozusagen bis hin zu den Archiven auch durch, sodass wir natürlich auch eine ARD-Federführung im Rahmen der Archivleitungen haben. Und in diesem Zusammenhang bin ich halt mit involviert.
Da sind wir genau beim Thema, beim Stichwort Archive. Das sind ja wahre Schätze, die da lauern, kann man sagen. Und warten darauf, gehoben zu werden. In den Mediatheken gibt es die eine oder andere Sache, die vorgehalten wird. Dann wird es wieder ein bisschen depubliziert. Das hat sich die ARD nicht selbst ausgedacht, sondern die Politik.
Leider
aber
Gottes, ja.
Wenn man denn so Forscher ist und Wissenschaftler vor allen Dingen, dann hat man ja eigentlich dann doch ungehinderten Zugang oder doch nicht?
Grundsätzlich ja. Natürlich haben Wissenschaftler und Forscher auch in den vergangenen Jahren schon immer die Möglichkeit gehabt, auf diese Archivschätze zuzugreifen, wie Sie sie nennen, um in ihren Forschungen voranzukommen. Es ist ja zunehmend so, dass Wissenschaftler und Forscher auch gerade im Bereich der Historiker, Medienwissenschaftler sowieso, auf diese Materialien zugreifen wollen, weil sie einfach wissen, dass in Radio und Fernsehen die Geschichte der Welt heutzutage abgebildet wird und nicht wie früher bei Geschichtsschreibungen halt in Dokumenten, die ausschließlich in irgendwelchen Papierarchiven liegen. Die Zeiten haben sich verändert. Und wenn man heute eine ordentliche Geschichte schreiben will und wenn man sich die Welt wiedergespiegelt haben möchte, dann muss man auf Video- und Audioschätze zugreifen.
Nun haben die ARD-Intendantinnen und Intendanten in dieser Woche etwas verkündet. Das fand ich erstmal dann doch irritierend. Erstmals einheitlicher Zugang zu öffentlich-rechtlichen Archiven für Forscher und Wissenschaftler. Ich dachte, das ist irgendwie schon geregelt alles.
Naja, ich habe es ja eben gesagt, natürlich haben Wissenschaftler und Forscher schon auch in der Vergangenheit die Möglichkeit gehabt, auf diese Materialien zuzugreifen. Was hier neu ist, ist, dass wir es tatsächlich geschafft haben, über diese doch sehr heterogene Landschaft öffentlich-rechtlicher Rundfunk in Deutschland alle Entscheidenden an einen Tisch zu bekommen, also einschließlich des ZDF, Deutschlandradio und so weiter, um eine einheitliche Regelung für alle zu finden. Das hat den großen Vorteil für die Forscher, dass wenn sie Material haben wollen, alle nach den gleichen Bedingungen jetzt in den Häusern nachfragen können und nicht mehr in dem einen Haus eine andere Reaktion bekommen als in dem anderen. Grundsätzlich wird jetzt alles nach diesen Regelungen abgewickelt und wir haben sogar auch einheitliche Kostenmodelle dafür entwickelt.
Was wäre die wichtigste Regel?
Ja, die wichtigste Kosten, meinen Sie jetzt Regel oder Kosten?
Nee, Regel. Also was ist sozusagen die Hauptregel, womit kann man sich jetzt sozusagen im Kopf merkenderweise an die verschiedenen Landesrundfunkanstalten, an ZDF und das Deutschlandradio wenden?
Also ich glaube, es ist erstmal wichtig, dass die Wissenschaftler wissen, es gibt jetzt überall Ansprechpartner, definierte Ansprechpartner, über die sie dann auch Einzelklärungen herbeiführen können. Wichtig ist, dass allen Wissenschaftlern eine Beratung beigestellt wird. Wenn Sie Material haben wollen, bekommen Sie über diese Ansprechpartner entsprechende Beratung. Denn die Materialdichte ist ja groß und wir haben sehr unterschiedliche Sachen. Es gehören immer noch zu jeder Fernsehsendung auch Sendeprotokolle dazu, Manuskripte und so weiter, die für gerade diese Forscher natürlich auch extrem wichtig sind. Und das kriegen sie nicht, indem sie einfach sich irgendwo durchklicken, was leider ja auch so noch nicht geht, sondern sie brauchen natürlich schon jemanden vor Ort, der dann auch hilft, die richtigen Materialien zusammenzustellen, sodass das Forschungsgebiet, was da gerade abgedeckt werden soll, auch entsprechend gute Background-Informationen bekommt.
Sie sagten es schon, gutes Stichwort, durchklicken, was noch nicht so geht. Warum geht es nicht, dass man einfach, ich sag mal, auch über ein geschütztes Passwort Zugang hat zu den Archiven?
Naja, es gibt im Wesentlichen drei Gründe dafür. Der eine ist, wir haben mit der Fernsehdigitalisierung gerade erst begonnen. Das fängt jetzt überall in den Häusern erst an. Also Rückwärtsdigitalisierung, auch Retro-Digitalisierung genannt, wird uns noch viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte beschäftigen, bis wir das Material, was bisher auf Bändern lagerte, irgendwann mal in einem digitalen File-Format haben. Dann haben wir das in einem Format, das ist der zweite Grund, der nicht so einfach internetfähig ist, sondern wo wir natürlich die höchstmöglichen Auflösungen bei Videos oder die höchstmögliche Samplingrate bei Audios haben, sodass das auch nicht so einfach umsetzbar ist, auf diese Materialien direkt zugreifen zu können. Und der dritte Grund ist nach wie vor der, der uns ja auch immer beschäftigt, dass es juristische Hürden gibt. Nicht alles Material, was wir haben, können wir auch reinstellen ins Internet, weil dort einfach urheberrechtliche und andere rechtliche Rahmenbedingungen sind, die uns das nicht ermöglichen.
Und dann kann ich mir vorstellen, dass also gerade die Digitalisierung der über 60-jährigen ARD-Geschichte zum Beispiel dann wieder Milliarden an Beitragsgeldern verschlingen würde?
Naja, wir machen das schon möglichst so mit verschiedenen Methoden. Natürlich wird da systematische Digitalisierung auch dabei sein und wir haben auch in den letzten Jahren da schon was reingesteckt. In den einzelnen Häusern mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, immer so, wie es gerade möglich war. Das ist aber im Gesamtvolumen der KIF auch immer mit berücksichtigt worden, sodass es keine zusätzlichen Gelder jetzt erfordert.
Erstmals einheitlicher Zugang zu öffentlich-rechtlichen Archiven für Forscher und Wissenschaftler. Informiert hat uns der für Sonderaufgaben oder Sonderprojekte zuständige Vertreter beim Norddeutschen Rundfunk, Hans-Georg Stilp. Ich bedanke mich für die interessanten Informationen.
Ich danke auch. Schönen Abend.
Tschüss. Danke, tschüss. Und damit haben Sie die Grenze zum Podcast Bonustrack überschritten. Ich hatte Ihnen ja versprochen, die Originaltöne nachzureichen zum Thema Netzpolitik. Erster Gesprächspartner von Daniel Buß war Konstantin von Notz von den Grünen zum Thema, dass die Netzpolitik doch ziemlich zersplittert sei.
Nehmen wir den Breitbandausbau. Wenn jetzt dieser Ausschuss dafür die Federführung hätte, das würde eine spannende Diskussion dort werden. So sind wir nur mitberatend. Unsere Voten sind sozusagen interessant zu begucken, aber am Ende nicht ausschlaggebend. Das entscheidet dann eben der Verkehrsausschuss. Es ist wirklich zu befürchten, dass wir in der Netzpolitik auf der Stelle treten und das ist eigentlich angesichts der digitalen Revolution eine echte Schwäche des Deutschen Bundestages.
Der Vorsitzende des Internetausschusses, Jens Köppen, CDU, übrigens ein Kind der Uckermark, wo ja bekanntlicherweise der Breitbandausbau nicht so gut vorangeschritten ist. Auf die Frage von Daniel Buß, ob es ihn denn nicht ärgere, dass sein Ausschuss keine Macht habe.
Das ist auch aus meiner Sicht für einen neuen Ausschuss völlig in Ordnung und das finde ich auch nicht abwertig, sondern ich finde es richtig, dass wir uns jetzt erstmal auf die Schiene setzen, ins Laufen kommen und wenn wir eine Arbeit gut machen und die werden wir gut machen, dann wird das so sein, dass wir eine Federführung uns erarbeiten. Das kann während der Periode jetzt schon so laufen, ja, dass wir dann sagen, okay, den Antrag, den wir stellen oder die Initiative, die wir machen, da sind wir federführend und vielleicht am Ende des Tages nach der Legislaturperiode sagt man, es ist so wichtig, dieser Ausschuss, und darauf will ich hinarbeiten, dass es dann letztendlich vielleicht sogar eine Widerspiegelung in der Bundesregierung gibt, die für uns alleine zuständig ist.
Und noch einmal der Grünen-Politiker Konstantin von Notz, der sich wünscht, dass der Internetausschuss des Deutschen Bundestages öffentlich tagen würde.
Ich glaube, dass es dem Ausschuss und dem Deutschen Bundestag sehr gut täte, wenn er sagen würde, wir haben diesen 23. Ausschuss, das ist kein Karo einfacher, sondern es ist ein besonderer Ausschuss und der ist auch ein Versuchslabor. Hier probieren wir Beteiligung und Öffentlichkeit aus. Das täte dem Deutschen Bundestag sehr gut, aber das wird von SPD und Union leider blockiert.
Der Ausschussvorsitzende Jens Köppen sieht das allerdings anders.
So ein Ausschuss, so ein Gremium braucht auch ein Rückzugsgebiet, wo man diskutieren kann, denn die Abgeordneten verändern sich natürlich auch, sobald eine Kamera angeschaltet ist und ich habe keine Lust, nur Fensterreden mir anhören zu müssen. Das kann man im Plenum dann letztendlich dann auch machen, da ist auch die Debattenkultur so ausgelegt, aber wir werden natürlich, im Rahmen unserer Möglichkeiten der Geschäftsordnung auch öffentliche Tagungen haben.
Soweit die nachgereichten Originaltöne zum Thema Netzpolitik. Am Ende des Medienmagazin-Podcasts noch ein Interview aus dem klassischen Bereich der Holzmedien, die sich aber zunehmend wohler fühlen im Internet. Dazu befragte Vera Linz Stefan Scherzer vom Verband Deutscher Zeitschriftenverleger. Er ist dort Hauptgeschäftsführer, anlässlich der Jahrespressekonferenz in dieser Woche in Berlin.
Stefan Scherzer, Jahres-PK, man zieht Bilanz. Was würden Sie sagen, hat gut funktioniert und wo sehen Sie noch Herausforderungen?
Also was gut funktioniert bei den Verlagen, es sind alle in der wirklich transmedialen Welt angekommen. Also das Thema Print, Mobile, Web, Konferenzen, Services haben alle Verlage jetzt wirklich auch in ihren Workflow, auch im Mindset richtig integriert. Das ist sehr positiv und das sieht man auch daran, dass der Umsatz jetzt stabil geblieben ist, dass innovativ auch weiterentwickelt wird, dass es neue Zeitschriften ständig erscheinen. Wir haben letztes Jahr über 100 Neuerscheinungen im Markt gehabt. Also auch das funktioniert, trainiert durchs Internet. Ja, da sind die Menschen auch gewohnt, dass sie für viele Themen so vertikal wie möglich eine Webseite oder einen Blog finden. Das bilden die Zeitschriftenverleger sehr gut ab. Wo es tatsächlich Bedarf gibt, wir müssen aufpassen im politischen Bereich bei der Regulierung. Das ist jetzt die EU-Datenschutznovelle als wichtiges Stichwort, dass dort nicht mit einem Federstrich in Brüssel ganze Geschäftsmodelle wie die Fachpresse, ihr Steuer- und Wechselversand, die Verbreitung der Printdatenträger, dass die wegreduziert wird. Oder auch die journalistische Datenverarbeitung für die Pressefreiheit. Großes Thema. Copyright, Werbeverbote. Da machen wir uns tatsächlich Sorgen, weil weltweit der Trend eher ist Schwächung der Urheberrechte, Schwächung der Copyrights, Schwächung der Rechte der Verlage oder Plattenlabels. Das ist eine große Sorgenfalte.
Zu den politischen Forderungen würde ich gleich mal kommen. Nochmal zu den Umsätzen, die steigen ja, haben Sie gesagt. Aber der Printverkauf sinkt, geht zurück. Macht Ihnen das Sorge oder sagen Sie, okay, wir sind digital so gut aufgestellt, dass wir das früher oder später kompensieren können?
Es gibt unterschiedliche Segmente und selbstverständlich macht Umsatzrückgang jedem Unternehmer Sorgen. Und unter dem Aspekt wird auch stark natürlich daran gearbeitet, die Produkte besser zu machen. Es wird in Print investiert. Häuser wie Gruner und Jahr und Burda und auch viele mittelständische wie Klamt oder Condé Nast launchen neue Titel, um auch diese Umsatzrückgänge möglichst nicht zuzulassen oder durch höhere Copypreise zu kompensieren. Aber das ist selbstverständlich eine Sorge. Das kann man aber nur durch gute Produkte abfangen. Dann nimmt der Zugriff auf Verlagsprodukte und auch eine gut gemachte Zeitschrift auf dem Tablet ist eine Zeitschrift. Und da merken wir, dass dort die Zuwächse natürlich kommen und die Monetarisierung im mobilen Geschäft ist gemessen an den Reichweiten verschwindend. Da muss stark dran gearbeitet werden. Was sehr gut funktioniert, gerade im Fachverlagsbereich, bei den Hunderten von B2B-Verlegern, ist das Konferenzgeschäft, das Corporate Publishing-Geschäft und die datengeschützten Services und Dienstleistungen. Also es ist ein gemischtes Bild.
Haben Sie Sorge, dass Papier verschwinden wird oder glauben Sie, das wird was sein, was immer auch bleiben wird?
Also Papier bleibt und Print wirkt. Das ist für mich gar keine Frage. Es gibt Segmente, die werden nur noch in Ausnahmefällen vielleicht in 10 Jahren auf Papier unterwegs sein. Es gibt andere Segmente, da gerade wenn man ans Lean-Back-Medium, an diese Entschleunigung denkt, an Ausschließlichkeit. Ein Buch in der Hand oder eine Zeitschrift zum Blättern hat auch viele positive Qualitäten. Zum Beispiel geht nie die Batterie aus.
Es gibt ja einige Neuerscheinungen, die starten total durch. Sie hatten es vorhin erwähnt, andere nicht so. Was sind denn sozusagen die Geheimrezepte, die man jetzt kennt, was super gut funktioniert auf dem Markt bei Printprodukten?
Also am Ende geht es immer darum, muss das Herz und auch das Hirn manchmal auch beides des Lesers treffen. Und was sehr gut funktioniert bei den Zeitschriften, weil eben die Erscheinungsintervalle geringer sind, wöchentlich, zweiwöchentlich, monatlich, quartalsweise, sind die Themen, die mit Entschleunigung, mit Lust an spezifischen Dingen, mit Hedonismus zu tun haben. Also Mode, Lifestyle, auch das ganze Thema Home diese ganzen Landzeitschriften, Kochen, also alles, was auch schöne Bilder hergibt, wo man sich mit einem Thema, was einen selber berührt, befasst. Die Themen funktionieren sehr gut, auch im Bereich Automobil. Also es gibt Youngtimer und Traktorenzeitschriften. Also diese ganzen Themen, die mit persönlicher Betroffenheit sehr stark zu tun haben, funktionieren bei Zeitschriften sehr, sehr gut.
91,8% der Deutschen nutzen Zeitschriften und Zeitungen, steht in der Pressemitteilung. Auf welchen Rhythmus bezieht sich das? Heißt das einmal in der Woche oder in welcher Häufigkeit?
Ich glaube, die Messgröße ist mindestens einmal im Monat. Und das differiert tatsächlich. Ich vermute mal, ich habe jetzt die Zahlen gerade nicht im Kopf, aber die jüngeren Zielgruppe lesen natürlich nicht jeden Tag eine Zeitschrift. Aber auch dort ist die Affinität nach wie vor gegeben. Auch da geht es um persönliches Interesse und die persönliche Leidenschaft für Themen. Was uns ein wichtiges Anliegen ist, dass wir merken, dass die Schere bei der Auseinandersetzung mit Medien ansetzt bei den bildungsnahen und den bildungsfernen Schichten. Und das macht uns Sorgen. Deshalb sind wir auch mit großen Initiativen wie mit dem Projekt Zeitschrift in die Schulen stark engagiert, weil da werden wirklich wichtige Schlachten auch für unsere Gesellschaft geschlagen.
Der Springer Verlag hat es ja bei seiner Jahres-PK dieses Jahr so gemacht, dass er diese Unterteilung zwischen Print und digital gar nicht mehr gemacht hat, sondern andere Segmente sozusagen gebastelt hat. Ist das für den VDZ auch vorstellbar perspektivisch?
Naja, wir haben gerade unseren Vertriebsbereich neu strukturiert und gehen dort auf das Thema Umsatz vom Leser. Wo kommt der Umsatz vom Leser her? Und der kommt natürlich aus dem Abo-Geschäft, natürlich vom Kiosk, selbstverständlich auch aus dem Verkauf von Apps, vom Lesen von E-Papern. Wenn Sie ein Paygate haben, dann kommt er auch über Paid Content. Also die Sicht auf die Umsatzströme und dann gibt es die Werbeströme, ist durchaus sinnvoll. Aber selbstverständlich wird man immer als Unternehmer auch eine Betrachtung der Profitabilität von Print anstellen oder der Profitabilität von Online oder der Konferenzen. Aber auf Umsatzströme zu schauen vom Leser aus der werbenden Wirtschaft und auch Services macht durchaus Sinn. Und wir sind in einigen Bereichen im Verband schon so strukturiert. Ich habe das auch unternehmerisch so gelernt bei dem Unternehmen, bei dem ich vorher war.
Kommen wir mal zu den politischen Forderungen. Sie haben schon angesprochen, die EU-Datenschutzverordnung ist eine Bedrohung einmal aus wirtschaftlicher Perspektive, aber auch aus inhaltlicher Perspektive. Inwiefern?
Also aus wirtschaftlicher Sicht ein Beispiel, die Fachpresse macht schon seit über 100 Jahren zur Lesergewinnung einen Streu- und Wechselversand, wo die Bäckerzeitschrift oder die Zeitschrift für den Metzger schreibt diese Zielgruppe an. Und dieses Thema würde komplett mit der Datenschutznovelle aus der, wäre nicht mehr möglich. Das hieße ein Geschäftsmodell, was vernünftig funktioniert, vor allem mit dem Ziel, dass die Menschen auch das bekommen, was sie gerne haben wollen, würde wegfallen. Ja, das Thema gilt auch für die Abonnementwerbung der Verlage, der Publikumsverlage oder wenn Sie an die journalistische Datenverarbeitung denken, also Themen, die Sie in Ihrer Datenbank über Menschen haben, auch dort soll restriktiv eingeschränkt werden. Und das macht uns selbstverständlich große Sorgen und wir können nur an die Bundesregierung appellieren, den Kurs weiterzufahren, lieber mehr Zeit lassen. Wir sind nicht gegen Datenschutz, wir sind gegen eine vernünftige Balance der Interessen.
Soll das verboten werden, weil Sie an die Daten auf eine nicht legale Weise gekommen sind? Oder was ist der Grund?
Nein, es geht nicht. Sie müssen sich vorstellen, dass die großen Konzerne wie Google oder Facebook, die haben schon eine Opt-in. Die sind von diesen ganzen Regularien nicht betroffen. Betroffen sind die mittelständischen Verlage und zwar europaweit von diesen Regeln. Und das sind Konzepte, die schon seit mehr als 100 Jahren sehr, sehr gut funktionieren, wo sich vor allem auch der Leser nicht beschwert. Ganz im Gegenteil.
Auf welcher Grundlage werden denn die Leser da angeschubst? Also auf welcher Datengrundlage?
Das sind Adressen. Es werden Adressen eingekauft und die Leser werden dann entsprechend informiert und kriegen Angebote. Ganz simpel.
Und das ist die Kritik sozusagen, dass diese Adressen genutzt werden dafür.
Genau.
Was Sie noch sagten ist, dass es keinen einzigen relevanten Digitalkonzern in Europa gibt. Also Europa liefert Content und Asien und USA, die bauen die Infrastruktur, um es mal ganz verkürzt zu sagen. Was kann man da tun?
Also wir sind natürlich, der VDZ ist ein Unternehmerverband und wir sind immer für unternehmerische Lösungen. Also ich will um Gottes Willen keine europäische Suchmaschine, die von der Politik in Brüssel zusammen programmiert wird, sondern das müssten sich doch Unternehmer finden, die auf einen Markt gucken, wo ein großer Konzern jedes Jahr 8 bis 9 Milliarden US-Dollar Profit macht. Das muss doch unternehmerisch interessant sein. Die Chinesen haben ihren Markt so gebaut, die haben den einfach geschützt und haben mit Baidu und Alibaba und Tencent und Sina Baibo zu allem, was die Amerikaner gebaut haben, Pendants. In Europa gibt es, wie ich gesagt habe, keinen einzig relevanten Konzern in diesem Umfeld. Wir haben mit SAP in Deutschland einen starken Konzern, der sich in Oracle rumschlägt, aber dann wird es auch schon dünn. Und die Politik kann durch vernünftige Rahmenbedingungen unterstützen, so wie das bei Airbus damals passiert ist. Da wurde dann über mehrere Jahrzehnte hinweg das Boeing-Monopol geknackt. Früher haben nur die Amerikaner Flugzeuge gebaut, jetzt gibt es einen zweiten Player. Und das wäre vielleicht eine Blaupause.
Noch eine Frage zu Adblocker. Das ist ja ein Thema, was schon seit einiger Zeit diskutiert wird. Ich frage mich, haben die Verlage das nicht auch ein bisschen selbst verschuldet, dass Leute das nutzen? Weil wenn man auf manche Seiten geht und dann wird man erstmal voll gespammt mit Werbung und bis man dann zum eigentlichen Artikel kommt, das dauert ewig, dass sozusagen die letzte Rettung für manchen User nur im Adblocker besteht?
Ja, das ist ein bisschen eine Extremposition. Es gibt solche Beispiele, gar keine Frage. Und man muss immer auf allen Seiten anfangen. Das heißt, mehr Kreativität bei der Werbung, bessere Platzierung, weniger Nervwerbung. Auf der anderen Seite ist das Internet eben auch umsonst. Und auch das muss der User ja sehen. Und was uns tatsächlich Sorgen macht, ist, wenn es Geschäftsmodelle gibt, die sozusagen Huckepack davon leben und dafür auch noch Geld nehmen, dass eine Finanzierungsquelle rausgeschnitten wird und man sich aber, wenn man denn bereit ist zu zahlen, davon im Umkehrschluss wieder freikaufen kann. Das ist unredlich und da werden auch die Verlage bestimmt nicht mehr länger zuschauen.
Also es wird Klagen geben?
Also würde ich erwarten.
Eine letzte Frage noch zum Leistungsschutzrecht. Darüber wurde heute erstaunlicherweise, überraschenderweise gar nicht gesprochen. Sind Sie so zufrieden damit, wie es jetzt läuft oder gibt es keine relevanten Neuigkeiten?
Ah doch, es gab einen Chart zum Thema Urheberschutz, Copyright und Leistungsschutzrecht. Also das Recht ist erkämpft worden und das Wort kann man da wirklich verwenden im letzten Jahr. Es ist ein schmales Recht. Also wir hatten uns mehr erwartet, aber es ist ein wirklich international auch bemerktes Signal gewesen, dass Urheber und auch die Rechteverwerter und die Verlage jetzt eine Rechtsposition beziehen können. Das finden wir sehr gut. Es ist jetzt in die Verwertung gegangen. Also die VG Media sind ja mehrere Verlage jetzt auch engagiert, 12 in der Zahl. Und wir sind da am Anfang und man muss jetzt sehen, wie weit dieses Recht trägt. Und Sie wissen selber, dass natürlich diese Produkte auch im Zweifel erstmal erklagt werden müssen. Und das wird ein Weg sein, den man da beschreitet. Das ist bei allen Verwertungsgesellschaften so. Und wir begrüßen das und wir werden genau schauen. Als Verband sind wir momentan einen halben Schritt zurück, weil wir das Leistungsschutzrecht ist jetzt erstmal verabschiedet worden. Und wir müssen jetzt beobachten, wie nachhaltig ist das, wie viel lässt sich damit abdecken. Und wir werden aber beim Thema Copyright und Schutz von Urheberrechtsinteressen und auch Schutz der Verlagsinteressen nicht locker lassen.
Alles klar, vielen Dank. Dankeschön.